Die größte Freihandelszone der Welt. Das ist so das Wording, um das es heute in vielen Nachrichtenmeldungen geht. Aber die Frage ist erstens, was bedeutet das überhaupt, so größte Freihandelszone der Welt? Und zweitens, wird die wirklich kommen? Genau das gucken wir uns jetzt an.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Christoph Sterz.
Sie haben über 25 Jahre lang verhandelt und jetzt scheint es den entscheidenden Durchbruch zu geben bei der geplanten größten Freihandelszone der Welt zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Wie das alles einzuordnen ist, das erklärt uns jetzt unser Mann in Brüssel, Moritz Küpper. Moritz, erstmal, kommt dieses Freihandelsabkommen jetzt auf jeden Fall?
Naja, auf jeden Fall, da muss man vorsichtig sein. Ich meine, du hast die über ein Vierteljahrhundert dauernden Verhandlungen erwähnt und dazwischen gab es ja immer wieder Rückschläge. Ich erinnere nur jetzt am Herbst, da hat Friedrich Merz, der Bundeskanzler, das Ganze schon als durch verkündet. Dann sollte es ja vor Weihnachten unterschrieben werden. Der Flug für Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin hier, war schon gebucht und dann wurde es nochmal verschoben. Jetzt aber würde ich schon sagen, das war ein großer Schritt heute, der da getätigt wurde. Die EU-Botschafterinnen und Botschafter hier, die haben abgestimmt über die Safeguards, die Sicherheitsklauseln für die Landwirte in diesem Abkommen und über das Abkommen selbst. Und es hat eben jetzt diese qualifizierte Mehrheit gegeben. Das bedeutet ja, dass über 15 EU-Mitgliedstaaten, die am Ende zwei Drittel der Bevölkerung der EU repräsentieren, dafür sind. Und das ist schon ein großer, großer Schritt für dieses Abkommen.
Und trotzdem muss ja auch noch das EU-Parlament drüber abstimmen und trotzdem gibt es ja auch immer noch Kritik von EU-Staaten an dem Abkommen. Was für Kritik gibt es da noch?
Naja, die Kritik kommt vor allem aus der Landwirtschaft, von den Sorgen dort. Die Bäuerinnen und Bauern sind ja ohnehin unter Druck und fürchten eben die Konkurrenz aus Südamerika. Die Landwirtschaft, das ist ja eher ein Feld, in dem diese Mercosur-Staaten, du hast sie genannt, die vier, konkurrenzfähig sind. Und daher verwundert es auch nicht, dass diese Mitgliedsländer sind, in denen die Landwirtschaft so stark ist und die Landwirtschaft dort eine Stimme hat, aus denen also der Widerstand kommt. Österreich hat heute dagegen gestimmt, Irland, Polen, starke Landwirtschaft, Belgien gab es Haltung, aber vor allem eben Frankreich, auch da die Landwirtschaft ja sehr stark. Wir kennen alle die Bilder von den Protesten, vor allem mit Traktoren und Misthaufen, mitunter auch brennenden Autoreifen. Auch heute gibt es diese Proteste wieder in Frankreich und das Ganze dort hat eben auch eine innenpolitische Wirkung. Vor allem, wir wissen, in Polen, in Frankreich, da wird im kommenden Jahr gewählt, Parlamentswahlen in Polen, Präsidentschaftswahlen in Frankreich und der Rassemblement National in Frankreich beispielsweise, also die Rechtspopulisten, die wollen das ganze Thema auch nutzen, den Widerstand dagegen als Wasser auf ihre Mühlen lenken. Insofern ist das Thema auch noch nicht ganz durch und deswegen gibt es den Widerstand in diesen Ländern. Das hat eben aber auch, ich habe es versucht darzustellen, eine große innenpolitische Komponente.
Was bedeutet denn eigentlich so ein Freihandelskommen genau? Also stimmt es zum Beispiel, dass dann südamerikanische Landwirte so mit viel niedrigeren Umwelt- und Verbraucher- und Sozialstandards viel billiger produzieren können und dann mit ihren Produkten die europäische Landwirtschaft halt zum Beispiel gefährden?
Gefährden. Ich meine, das muss sich zeigen, sonst sagt man ja immer mit überschwemmen und das eben soll nicht geschehen. Deswegen gibt es die von mir gerade erwähnten Safeguards, also diese Schutzklauseln. Da ist man jetzt in dieser Abstimmung heute auch nochmal runtergegangen, hat gesagt, diese Schutzklauseln greifen. Beispielsweise, wenn in den kommenden Jahren das Handelsvolumen zwischen diesen beiden Polen, also den Mercosur-Staaten und der Europäischen Union, eben 5% übersteigen, dann greifen eben Schutzklauseln. Ohnehin gibt es dort ja Mengenbeschränkungen. Auch Standards sind dort eingeführt, ohnehin ja hier in der EU eingeführt. Die sollen auch beibehalten werden. Also insofern, da ist man den Landwirten in großen Schritten an vielen Stellen auch entgegengekommen. Nichtsdestotrotz wird es eine Konkurrenz natürlich geben und der muss man sich dann auch stellen. Du hast gefragt, was bedeutet so eine Freihandelszone am Ende? Wir reden ja hier jetzt von der viel zitiert größten der Welt, die dann entstehen soll. Über 720 Millionen Menschen würde dieser Markt dann umfassen. Und es soll einfach sein, es soll niedrigere Zölle geben und einen besseren Marktzugang eben, um diese beiden Märkte, wenn ich sie jetzt mal die beiden Pole nehme, enger zusammenzuführen. Und das ist ja etwas, was wir aus der Vergangenheit kennen, woraus auch die Europäische Union am Ende besteht und was ein wenig im Kontrast steht zu dem, was Donald Trump und die USA ja gerade machen.
Moritz Küpper, unser Brüssel-Korrespondent über das wahrscheinlich kommende Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.